Liebe Schwestern und Brüder, Hoffest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria. Das ist eine katholische Steilvorlage, an der sich vor allem viele Evangelische reiben, weil sie es für eine Erfindung der Kirche halten. Wir haben erlebt, wie Papst Leo anlässlich der Jahrhundertfeier, der großen Jahrhundertfeier des Konzils von Nicea, dort zusammengetroffen ist mit den Patriarchen, um dieser Besonderheit zu gedenken. Und damals ging es schon darum, wer ist eigentlich Jesus? Wenn Jesus quasi nur ein Prophet gewesen wäre, ein Mensch, der in besonderer Weise zwar hervorgehoben war, aber wenn er nicht auch ganz Gott gewesen wäre, dann wäre der ganze Grundbau unseres Glaubens hinfällig. Das ist interessant, damals schon haben vor allem die Mächtigen dagegen opponiert. Es gab Gegenden, da waren 70-80% Arianer. Vor allem die Goten, auch bei uns, auch der heilige Martinus hat darunter gelitten, dass eigentlich die meisten Herrscher gesagt haben, Jesus ist zwar eine große Persönlichkeit, aber doch nicht einfach Gott, der uns etwas zu sagen hätte. Denn, und das haben sie sehr genau gespürt, sonst ist ihre Absolutheit, ihre Majestät, ihre Autorität in Gefahr. Und in der Tat, wenn man die frühen Bildzeugnisse noch sieht von Jesus, er wird ja nicht gekreuzigt dargestellt, sondern als der Allherrscher, Pantokrator, heißt der alles in der Hand hat, dem Gott alles übergeben hat. Und er wird ja segnend dargestellt, oft in den Apsiden, auch ein bisschen streng mit der offenen Heiligen Schrift. Und meistens steht dieser Text von Matthäus 25, selig ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das Reich in Besitz. Die Einladung, wenn ihr mich annimmt als den Herrscher, dann müsst ihr auch meine Herrschaftsform annehmen, was ihr dem Geringsten getan habt. Und die Herrschaftsform Jesu ist, dass er am Kreuz gestorben ist. Und in Matthäus 25 wird das ja aufgeführt, den Hungernden was zu essen geben, den Dürstenden zu trinken, die Werke der Barmherzigkeit. Wenn ihr mich dort gesucht habt, so wie Mutter Teresa uns schon als Jugendliche gesagt hat, den ich morgens in der Eucharistie anbete, in der Armut dieses kleinen Stück Brotes, dem begegne ich mittags spätestens auf der Straße, in den Sterbenden auf der Gosse. In dieser tiefen Sicht, Christus zu begegnen, eigentlich in seiner Knechtsgestalt, bedeutet auf der anderen Seite an seine Herrlichkeitsgestalt zu glauben. Das ist eine eigentümliche Spannung. Und die kommt auch im heutigen Fest zum Ausdruck, die kommt auch heute im Evangelium zum Ausdruck, das wir alle gut kennen, die Verkündigung Gabriels an Maria. Da ist schon der erste Streitpunkt, das Wort Jungfrau, Alma im Hebräischen, Virgo im Lateinischen, junges Mädchen, übersetzen das viele und sagen, ja, ursprünglich war das ja eine junge Frau vor der Hochzeit. Und manche sagen, ob die jetzt Verkehr hatte oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und dann spüre ich bei solchen Kommentaren, die man manchmal selbst bei großen Theologen liest, dass sie nicht einmal die zeitgeschichtlichen Verhältnisse kannten. Es war undenkbar noch zur Zeit Jesu, dass eine Frau eine rechtlich jüdische Hochzeit eingehen konnte, die schon einmal intim war. Denn miteinander intim sein hieß verheiratet werden. Deshalb war ein unverheiratetes jüdisches Mädchen natürlich eine Jungfrau. Da wird oft etwas auf den Kopf gestellt. Und dahinter steckt natürlich auch nach dem damaligen Verständnis und Das war ja die ungemeine Spannung, in der Maria sich befand, als sie schwanger war. Wenn sie verlobt war, war klar, ich gehöre untrennbar zu Josef. Noch heute ist es bei den orthodoxen Juden der Brauch, die Verlobung ist eigentlich schon, da wird der Brautpreis bezahlt und ausbezahlt und die Braut bereitet sich vor, ihrem Bräutigam zu begegnen. Aber auch der Bräutigam muss sich vorbereiten, für seine Braut entsprechend da zu sein. Heute noch ist es so, dass manche orthodoxen Väter ihre Söhne erst ihre Braut heimholen lassen, wenn sie wirklich alle Gebote der Tora kennen. Und da ist etwas Wichtiges ausgedrückt. Es geht um die Treue des Bundes. Nicht äußerlich bloß zusammenzugehören, sondern eigentlich ist das Ziel, wenn man miteinander eins wird, von Gott her, nach seiner Weisung zu leben, und zwar vollkommen, und zwar nicht bloß äußerlich. Und genau diesen Streit hatte Jesus mit den Frommen seiner Zeit. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Die Sadduzäer waren die Tempelbehörde, die haben gar nicht an das ewige Leben geglaubt, aber natürlich haben sie diese ganzen Gesetze eingefordert, weil da natürlich auch stand, dass man den Tempel unterhalten muss, dass man den Zehnten zahlen muss und somit waren die natürlich bestens abgesichert. Was in ihrem Herzen vorging, war eine ganz andere Nummer. Bei den Pharisäern, die sich genau dagegen gewehrt haben und gesagt haben, ja, wir sind die Reinen, wir bemühen uns ja, diese Weisung zu leben, sie haben den Stolz gehabt und haben auf die anderen runtergeschaut. Schaut mal, die kennen nicht mal alle Gebote. Wir leben die richtig. Und Jesus kritisiert das, wenn man die Bergpredigt bei Matthäus liest, ihr haltet zwar nach außen das rein, aber von innen her nicht. Von innen her, vom Herzen her des Menschen kommt das Böse. Und das ist genau der Schlüssel. Von innen her, vom Herzen brauchen wir Reinheit, Klarheit. Und dafür steht Maria. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrickt und Lukas macht deutlich, was ein wahrhaft frommer Mensch tut, ein wahrhaft offenes Herz nachhallen lassen, nicht gleich reagieren. Da bin ich manchmal auch gefährdet. Sie überlegte, sie sinnte nach, sie lasst es zuerst mal in sich wirken. Was will der von mir? Was meint der von mir? Ich kann ja nur zu etwas Ja sagen, was ich innerlich verstanden habe. Und sie begreift allmählich, sie ahnt das. Sie hat ja als Jungfrau in der Zeit Jesu, natürlich haben die Jungfrauen dafür gebetet, dass sie den Messias empfangen. Das war ein besonderer Stolz. Und dann ist ihr klar geworden, ich bin gemeint. Und da erschrickt sie. Sie schreit nicht Hurra, sie erschrickt, wer bin ich? Und der Engel muss zu ihr sagen, fürchte dich nicht. Du wirst schwanger werden, du wirst ein Kind gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus ist die Abkürzung von Jahwe rettet. Und damit war klar, es geht um die Rettungsaktion Jahwes für sein Volk. Er wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden. Damit war klar, das ist der Messias. Der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Die Verheißung, dass auf dem Thron Davids einmal der letzte große Gesandte Gottes sitzt. Und er wird das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und seine Herrschaft bleibt ohne Ende. Maria begreift, ich soll schwanger werden, aber sie weiß nicht, wie soll das passieren. Josef bereitet sich auf die Hochzeit vor. Sie wartet, bis er heimkommt. Wie soll das gehen? Dann heißt es, der Heilige Geist wird dich überschatten. Das Wort Schatten erinnert an die Wolke und bedeutet die Fruchtbarkeit, weil eine Wolke den Regen ausregnet und die Erde fruchtbar wird. Das hat sie sehr wohl begriffen. Gott selbst kommt im Heiligen Geist zu ihr. Wie kann ich das glauben? Wie kann ich das annehmen? Und der Engel gibt ihr auch einen Hinweis. Deine Verwandte Elisabeth hat eine Erfahrung gemacht, die du jetzt auch machst. Gott ist größer als die irdischen Grenzen. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Trotzdem muss sie das ja innerlich glauben und annehmen. Übrigens später genauso der Josef. Für mich genauso eine riesige Aktion, dass er im Traum, in dieser Vision, das angenommen hat, dass Gott solch ein Wunder tut. Beide sagen auf ihre Weise ihr Ja. Und Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Und du darfst mit mir tun, ich halte mich dir hin, mir geschehe nach deinem Wort. Und weil diese Haltung Mariens, Ja zu sagen, ganz und gar, auch für die Seiten Gottes, die sie nicht versteht, deshalb ist sie so ein Leuchtzeichen für die Kirche geworden. Einer der ältesten Theologen, die über Maria geschrieben hat, war Irenäus von Lyon. Und er hat das zum Ausdruck gebracht, hat gesagt, wenn der Heilige Geist die Haltung im Herzen eines Menschen findet, wie bei Maria, dann ist es sozusagen die vollkommene Form, um sie hineinzugießen und mit dem Menschen zusammenzuwirken. Und dann ist er auch Herr über die Sünde, gegen das Gift, die Erinnerung an die Giftschlangen in der Wüste, die nicht gesehen werden, die uns beißen und uns quasi vergiften wollen. Dieses Gift im Herzen des Menschen. Im ersten Bericht aus dem Buch Genesis, wo etwas süß aussieht und trotzdem mit dieser Frage der Schlange, hat Gott das wirklich gut gemeint mit euch? Plötzlich der Zweifel kommt und am Ende die Verzweiflung. Dieses Wegkippen von Gott wird besiegt durch die Haltung Mariens. Es geht, wie gesagt, in erster Linie um eine Herzensreinheit, eine Sehnsucht, ein Feuer, ganz mit Gott und seinem Plan verbunden zu sein. Und wenn wir diejenigen, die das tun wollen, nachher ihr Taufversprechen erneuern, das war die Idee von Grignon de Montfort, der gesagt hat, es gibt keine bessere Form, das, was die Eltern in der Taufe für uns gesagt haben, selbst zu ratifizieren, dass wir in dieser Herzenshaltung Mariens sozusagen mit ihr vor Gott stehen und sagen, genau so will ich erfüllt werden und mein Gotteskind sein Leben. Sozusagen meine Albe soll wieder weiß sein und reingewaschen und so möchte ich auch mal am Ende einziehen in das Himmelreich. Deshalb lade ich euch ein, dass wir jetzt eine kurze Stille halten und wer mag, das soll es auch nochmal bewusst sagen, dass ich mich ihr weihe und damit mein Taufversprechen erneuere. Alle Versprechen, die ich in meinem Leben für Christus getan habe, auch mein Firmenversprechen, ein Eheversprechen, ein Weiheversprechen, dass das wieder gereinigt wird und dass es das Licht Gottes und die Gegenwart Gottes in meinem Leben wieder ausstrahlt für die anderen. Amen.